Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Willkommen zu unserem Podcast über Security und künstliche Intelligenz. Mein Name ist Name des Moderators 1 und ich bin kurze Beschreibung der Expertise und Erfahrung in Bezug auf das Thema. Zusammen mit mir ist Name des Moderators 2, der kurze Beschreibung der Expertise und Erfahrung in Bezug auf das Thema. In diesem Podcast werden wir die faszinierende Welt der künstlichen Intelligenz und ihrer Anwendung im Bereich Security erkunden. Wir werden uns mit aktuellen Trends und Herausforderungen in der Branche auseinandersetzen und Einblicke in die Zukunft der Sicherheitsindustrie geben. Von der Verwendung von künstlicher Intelligenz in der Cybersicherheit und der Bedrohungsanalyse bis hin zu den Auswirkungen auf die Privatsphäre und der Ethik werden wir alle Aspekte dieses wichtigen Themas behandeln. Wir werden Experten und Führungskräfte aus der Branche einladen, um ihre Erfahrungen und Einsichten zu teilen und uns bei der Entdeckung der neuesten Entwicklungen und Technologien in der Security- und künstlichen Intelligenzindustrie zu unterstützen. Bereiten Sie sich darauf vor, sich auf eine Reise in die Welt von Security und künstlicher Intelligenz zu begeben und alles zu erfahren, was Sie über die Zukunft der Sicherheit wissen müssen.
Hervorragend, ein Traum. Vielen Dank, ChatGPT, für die Einleitung. Für unsere erste Folge in Staffel 2. Ja, wir haben es geschafft, kommen wieder zusammen und nehmen wieder Folgen auf. Wir hatten ein bisschen einen Durchhänger, der lag aber an Viren, die von außen kommen, an Sachen, die wir ja sonst noch zu tun haben, so neben der Aufnahme von dem Podcast. Und wir wollen jetzt wieder loslegen. Und ja, Johannes, wie du schon eingeleitet hast.
War das jetzt eigentlich noch ich, oder?
Ja, das ist eine gute Frage, ja. Aber vorher erstmal genau. Also unser heutiges Thema ist ChatGPT ist in aller Munde. Und kann natürlich auch aus der Perspektive oder sollte aus der Perspektive von Sicherheit betrachtet werden. Und das wollen wir heute mal machen. Ich habe gleich die erste Frage, und zwar in dem Text, den du jetzt vorgelesen hast, den ich jetzt heute zum ersten Mal gehört habe, stand Moderator 1 und Moderator 2. Warum hast du denn das gemacht?
Ja, Moment, ich habe dem ja nicht unsere exzellenten Geheimnamen gegeben. Ich weiß nicht, ob der ChatGPT das auch ersetzt hätte. Ich glaube, der kennt uns noch nicht. Wir sind noch nicht bekannt genug, Reinhold.
Ja.
Und die Informationen sind ja auch, glaube ich, nur bis 2021, oder?
Ah, okay.
Die da drin sind.
Ah, okay. Ja, okay,
wir müssen jetzt einfach ganz schnell ganz populär werden. Und dann sind wir in der nächsten Iteration, kann ich dann einfach sagen, mach mir ein Intro für Cybersecurity entschlüsselt und dann machen wir uns komplett obsolet. Dann lesen wir nur noch vor.
Mit unseren wunderbaren Vorlesestimmen, genau. Warum nicht? Ja, ich habe tatsächlich auch ein bisschen rumgespielt und auch jede Menge Text gefunden, den man dann einfach so vorlesen könnte in dem Podcast. Aber es ist halt relativ langweilig, finde ich. Da sprechen wir schon den ersten Punkt an, oder? Wenn wir uns kritisch mit ChatGPT auseinandersetzen, sehen wir zum Beispiel, du hast eine Vorsichtsmaßnahme getroffen, indem du ChatGPT nicht unsere Namen verraten hast.
Ja, ich meine, alles, was du da an Informationen da reintippst, wird ja irgendwie auch verwendet, um weiterzulernen. Also du trainierst ja das System irgendwie oder beziehungsweise die können die Informationen da schon verwursten. Das ist ja einer der Gründe, warum große Firmen schon ganz schnell panikartig Policies erlassen haben, um zu verhindern, dass ihre Mitarbeiter im Endeffekt dem ChatGPT Firmengeheimnisse verraten, wenn sie es fragen, ja, okay, was ist denn die Strategie, die wir jetzt nehmen sollten? Also es kommt nicht von ungefähr. Ich meine, unsere Namen, das wäre quasi noch die eine Sache, aber wenn es dann vielleicht auch um Sachen geht, die höheren Schutzbedarf haben, privatsphäremäßig, dann wäre das, glaube ich, schon kritisch.
Ja, ja, also zufällig habe ich von so einer Policy auch schon erfahren, ging nicht an mir vorbei.
Oh, echt?
Ja, ja, klar, natürlich.
Aha.
Also ich habe sowas auch schon mal gelesen. Ich meine, das ist jetzt nichts Spezielles, ne? Also das ist wie mit jedem Dienst, den du außerhalb deiner Firma im Internet irgendwie nutzt. Ich meine, früher war es halt dann jetzt nicht sowas wie ChatGPT, sondern ein Übersetzer, also ein Übersetzungstool, ne? Mhm. Und da bist du ja auch dann schnell verleitet dazu, na, wie geht der Absatz nochmal auf Englisch? Okay, ich kopiere es halt schnell rein und schwupps sind da halt Sachen drin, die du eigentlich nicht nach außen geben solltest. Und das ist jetzt im Prinzip eine analoge Warnung, ja? Also geht mal mit vertraulichen Daten nicht auf diesen Dienst.
Das wäre ja bei einer Suchmaschine wie Google ganz ähnlich, nur aktuell kannst du halt bei Google nicht einfach so einen Prosa-Text reinpasten. Wenn das gehen würde oder geht ja bestimmt dann auch bald, dann gilt da natürlich eine analoge Regel irgendwie. Man sollte halt einfach datensparsam umgehen mit so Technologie.
Auf jeden Fall. Ja. Ja, aber gut. Ich meine, das ist jetzt so ein relativ offensichtliches Thema, ne? Also dass man datensparsam sein sollte und gerade auch mit solchen Diensten, sei es jetzt ein Übersetzer oder eben so eine künstliche Intelligenz. Aber ChatGPT ist ja noch mehr und ich denke, da können wir auch noch ein bisschen auf andere Aspekte zu sprechen kommen. Und zwar, was eben diese, wir nennen es jetzt mal weiterhin künstliche Intelligenz, wozu die sonst noch genutzt werden kann. Und eine Sache, die halt auch für Aufsehen gesorgt hat oder für Aufsehen erregt hat, ist, dass ChatGPT eben auch in der Lage ist, Programmschnipsel bauen zu können, mit denen man ja sich vielleicht helfen kann beim Entwickeln von Software, aber auf der anderen Seite natürlich dann auch gefährlichere Programme erstellen kann. Also beispielsweise irgendein Skript, das auf dem Computer Dateien einsammelt, die zippt und irgendwo hochlädt auf einen Server. Also das wurde tatsächlich auch mal probiert und da hat ChatGPT eben so ein Skript erstellt.
Also das ist natürlich spannend, irgendwie sicherheitstechnisch aus mehreren Aspekten. Ne? Also einerseits ist ja die Frage, Datensicherheit gehört da ja Urheberrecht irgendwie mit dazu. Und die Frage ist, okay, an was für Datensätzen haben die das denn trainiert, das System? Also das ist ja ein Language Model einfach. An welchen Datensätzen wurde das trainiert? Und der Code, den die da reingefüttert haben, ist dessen Copyright irgendwie verletzt worden, dadurch, dass es halt irgendwie verwurstet wird. Und das ist, finde ich, gar nicht so klar zu beantworten. Weil angenommen, du liest jetzt viel Open-Source-Software und hast die alle in deinem Hirn und dann schreibst du neuen Code, dann hast du den Code zwar gelesen vorher, aber das ist ja trotzdem das, was du neu produziert oder kreativ schöpfst, das ist ja trotzdem deins. Da würde ja keiner sagen, naja, Moment, weil du an unserem Code gelernt hast, deswegen machst du jetzt natürlich auch ähnliche Konstrukte vielleicht. Und deswegen gehört es uns, was du da gemacht hast.
Mhm. Aber da machen wir jetzt gerade eine Klammer auf. Ich wollte noch auf was anderes hinaus. Ach so. Aber das ist ein guter Punkt, das ist wichtig. Aber du erinnerst dich vielleicht, ich meine, sowas gab es analog schon mal von GitHub. Also GitHub, diese Code-Hosting-Plattform, die dann auch über quasi künstliche Intelligenz, also das, was sie gelernt hat von all dem Code, der eben auf dieser Plattform hochgeladen wurde, dass sie dann eben auch eine Autovervollständigung beispielsweise machen kann. Also diese, ich weiß nicht,
Copilot.
Copilot, genau, ja. Richtig. Mhm. Da gab es ja auch die Diskussion, naja, wie zulässig ist das eigentlich? Mhm. Wird da nicht eben auf Code zugegriffen und Code im Zweifelsfall repliziert, der eigentlich dafür nicht so gedacht war.
Also, aber dann meinst du, welchen Aspekt meinst du? Dann meinst du eher so Sicherheitslücken in Code, die möglicherweise entstehen könnten?
Nee. Also du hast ja gerade eben das Thema angesprochen, Copyright. Ne? Also die künstliche Intelligenz bekommt diesen Code, liest den ein und macht daraus was Neues. Ne? Also die künstliche Intelligenz ist das Ganze, was da passiert ist. Sie kriegt jede Menge Wörter und erkennt die Zusammenhänge und versucht das dann zu replizieren. Also das heißt, ich glaube nicht, dass es jetzt so 1:1, da wird einfach Code kopiert, aber es kann halt in die Nähe davon kommen, weil es die Maschine, weil es der Algorithmus, weil das so gelernt wurde. Und wenn das halt passiert, dann kann halt Code entstehen, der im Prinzip genauso ist wie der Code, der ausgelesen wurde, der als Lernmaterial der Maschine zur Verfügung stand.
Und da hängt es ja dann maßgeblich davon ab, wie gut die Quelle ist. Also es gilt ja, wie immer in der Informatik, das GIGO-Prinzip, Garbage in, Garbage out. Also kann sein, dass da vielleicht, ja, sage ich jetzt mal, security-mäßig auch gutes Zeug dabei ist, aber kann natürlich auch sein, dass da irgendwelche Grütze-Anti-Patterns mitgelernt wurden, oder? Meinst du das?
Ja, natürlich. Nee, einerseits meinte ich eher so, okay, es kann einfach ein Copyright-Problem sein, ja, also dass das nicht okay ist, aber da haben wir jetzt kein Problem bezüglich Sicherheit oder sowas, sondern es ist halt ein Copyright-Problem dann, ja, schon klar. Aber genau, ja, ich kann natürlich auch Mist lernen und dann repliziere ich natürlich Mist, das ist ja klar.
Ich weiß nicht, ich sehe Copyright schon als, also jetzt nicht als dringendes Problem der Informationssicherheit, aber es geht ja schon um Schutz. Also ich meine, ne, Copyright, Kopierschutzmaßnahmen, das ist ja schon ein Security-Thema irgendwie. Ja? Also wie kriege ich das hin, irgendwie meine IP, meine Intellectual Property zu schützen? Und das wird halt typischerweise über Lizenzen gemacht. Und jetzt ist halt die Frage, wann wird denn so eine Lizenz eigentlich verletzt? Also irgendwie, ich habe den Eindruck, das ist schon Neuland. Diese rechtliche Bewertung, gibt's sie schon?
Aber ist das wirklich Neuland? Ist es nicht genau das Gleiche wie ein Google, der das Web durchsucht und dir dann die Ergebnisse aufbereitet? Also ich meine,
würde ich sagen, nee. Also wenn ich eine Lizenz habe, wenn ich Open Source Code habe und das ist unter der GPL 3, ja, dann steht da doch nichts drin drüber, über ob jemand den Code lesen darf und dann da irgendwie irgendwelche neuronalen Netzwerke damit trainieren kann. Da ist überhaupt keine Aussage drüber getroffen. Die Frage ist eigentlich nur, wie, sag ich mal in Anführungszeichen, klug ist das neuronale Netzwerk, das da dahinter steht. Wenn das total dumm ist, dann macht es quasi einfach Copy-Paste, ja, vielleicht. Und wenn das einfach nur Copy-Paste macht, dann ist es ja eine klare Urheberrechtsverletzung. Dann ist das, was ich reingegeben habe als Lerndaten, ganz klar das, was dann auch hinten herausfällt. Aber in dem Moment, wo das schon einigermaßen abstrahieren kann von dem, was es da reinkriegt, also wenn es halt groß genug ist, dann ist ja die Frage, also ich finde es so klar nicht, ehrlich gesagt. Meinst du?
Nee, an der Stelle, okay. Ich gebe dir recht, also ich kann deinem Gedanken folgen. Und ich denke jetzt tatsächlich, also wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, dann, okay, wir sprechen von Intelligenz. Wie ist es denn bei uns Menschen? Also wir Menschen lernen auch von Source Code, der unter der GPL ist, abstrahieren dadurch auch, machen auch unsere Gedanken und schreiben dann neuen Code. Und es kann natürlich passieren, dass wir dann ähnlichen Code schreiben, weil wir es halt so gelernt haben. Wir müssen es ja nicht unbedingt kopieren. Das ist ja keine Copyright-Verletzung, oder?
Ja, also. Ja, genau. Also ich glaube, spannend wird es dann halt, also wenn diese Technik irgendwie reif genug ist, dass sie wirklich solide gut funktioniert und Leute einfach Code übernehmen, ohne dass sie den nochmal angucken müssen. Weil dann haben wir ja auch das Problem hier, dann haben wir vielleicht security-kritischen Code, also der, was weiß ich, irgendwie Authentifizierung nutzen sollte oder könnte oder der Kryptografie macht. Und dann verlassen sich vielleicht Menschen auf eine Technik, bei der irgendwie gar nicht klar ist, kann die das jetzt überhaupt? Oder vielleicht kann sie es halt auch in der meisten Zeit oder in den meisten Fällen kann sie es ganz gut und ab und zu halt vielleicht einfach nicht. Also das weiß ich nicht. Wie zuverlässig ist das denn? Ich meine, wie zuverlässig sind wir denn als Programmierer? Richtig. Ja, auch nicht. Ja, oder?
Das ist die eigentlich spannende Frage. Also wird diese künstliche Intelligenz gewisse Funktionen einfach eines Tages viel besser machen können als wir Menschen? Also wenn wir jetzt mal weggehen von ChatGPT, wir sind jetzt hier so beim Code und so weiter, aber wenn du jetzt die künstliche Intelligenz beispielsweise eben in dem Bereich denkst, wo es um Verteidigung geht, also Abwehr von Attacken, also von security-relevanten Attacken. Da ist doch die Frage, ob zum Beispiel, wenn man da eine künstliche Intelligenz einsetzt, und es muss jetzt nicht ChatGPT sein, aber analog, ob die nicht effizienter dann auf solche Attacken reagieren kann als ein Mensch in dem Moment. Ich denke, das hat viel mit Geschwindigkeit dann auch zu tun, mit einer wahnsinnigen Wissensbasis, ne? Also wenn man die künstliche Intelligenz einfach mit allen möglichen Angriffsmöglichkeiten trainiert, die kein Mensch so wissen kann und die dann auch noch weiß, okay, so und so kann man Angriffe abwehren. Also das sind die besten Möglichkeiten, um einen Angriff abzuwehren, mit gewissen Vorgaben oder sowas. Ja, das Problem ist nur, dass ich dann halt sehe, ist, am nächsten Tag kommt die DevOps-Mannschaft zur Arbeit und sieht, ah, da wurde ein Angriff abgewehrt. Und dann ist die Frage, ob man sich dann noch hinsetzt und sagt, was waren da und was wurde denn da gemacht? Was ist denn da genau passiert? Und was hat jetzt eigentlich die künstliche Intelligenz an der Stelle eigentlich genau gemacht? Was hat die für Ports zugemacht oder irgendeine Kontrolle eingeführt oder dies und jenes? Ein Gegenangriff gestartet? Naja.
Das, was halt so ein System auf jeden Fall macht, was Menschen einfach nicht können, ist skaliert halt, ne? Menschen skalieren halt einfach nicht. Und die, naja, ich meine, nach 8 Stunden Arbeit hast du halt keine Lust mehr, noch Angriffe abzuwehren, oder? Also irgendwann raucht einem halt der Kopf und halt so einem System einfach nie. Ja, das macht es einfach 24/7. Und wenn du genug Instanzen hinstellst, dann hat es einfach ordentlich Bandbreite da auch. Ja, also ist schon spannend, ja. Ich meine, ist schon spannend, wie sehr uns das ersetzen wird oder wie gefährlich das halt auch sein kann aus Sicherheitssicht dann.
Ja. Genau, also ich habe jetzt gerade so einen schönen positiven Pfad beschrieben, aber es gibt ja auch das Gegenteil, ne? Also warum sollte man nicht eine künstliche Intelligenz genau für einen Angriff dann auch verwenden, die dann eben weiß, okay, die Angriffsmöglichkeiten gibt es alle schon, die habe ich alle gelernt, naja, vielleicht kann ich was Neues aus denen abstrahieren und was ganz Tolles Neues finden.
Ja.
Und da ist halt die Frage, und das ist, verstehe ich unter Kreativität oder sowas, also wir Menschen kommen ja dann manchmal auf ganz lustige, abartige neue Ideen oder sowas, wo dann andere Menschen sagen, boah, da hätte ich nie dran gedacht oder sowas. Ob eine künstliche Intelligenz irgendwann in der Lage ist, dann auch wirklich so eine absolut zündende neue Idee zu haben. Oder ob das halt immer so, ja okay, das ist eine Synthese aus dem, was ich gelernt habe. Ich mache da halt immer so ein bisschen was Neues oder verändere so ein bisschen was. Hm. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Ja, also das ist ja jetzt auch quasi mit diesen neuen Modellen, also dieses Transformer-Modell, was hinter diesem GPT steht, hat sich das ja auch einfach dramatisch verbessert. Also ich meine, kennst du noch die Chatbots von früher irgendwie? So auf elster.de oder so,
gibt es ja,
so
einen Chatbot,
den du irgendwas fragst. Das ist halt super hohl. Ich habe letztens mit einem PayPal-Chatbot gesprochen. Ich habe mir aus Versehen,
wurde mein Konto gesperrt?
Ich habe mir so ein Profil eingerichtet, so ein PayPal-Me-Profil. Und da habe ich mich, weil ich dachte, ich kann meinen Namen noch ändern, habe ich irgendwie ASDFG123 oder so genannt. Und dann war das einfach fertig. Und dann konnte ich das nicht mehr ändern. Und das fand ich vielleicht gar keinen so guten Namen. Dann habe ich den Chatbot gefragt, ob er mein Profil löschen kann. Wollen Sie Ihr Konto schließen? Ja, nein. Nein. Okay, dann habe ich es nochmal erklärt, was ich will. Ah, Sie wollen Ihr Konto schließen? Ja, nein. Ja, nee, nein. Okay. Ja, dann haben Sie es jetzt einem Mitarbeiter gegeben. Ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber tja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, aber so waren Chatbots irgendwie jahrelang.
Ja, und sind sie immer noch. Also wirklich. Ja? Ich meine, Chatbot ist auch der neue heiße Scheiß irgendwie in Unternehmen. Bei allen möglichen, wie soll man sagen, bei allen möglichen internen Kanälen, wo du Unterstützung brauchst. Und dann ist da so ein Chatbot und es passiert halt genau das. Also du stehst irgendwie noch 2, 3 Fragen, stehst du durch, versuchst eine gute Antwort zu geben, in der Hoffnung, dass es gegenüber dich versteht. Wir stellen dann lieber mal ein Ticket, es wird sich jemand mit ihnen in Verbindung setzen.
Hm. Ja, ich meine, du kommst ja halt auch als Mensch so verscheißert vor mit so einem klassischen Chatbot, wo du sofort merkst, das Frustpotenzial geht direkt durch die Decke einfach. Wenn du merkst, der hat einfach nur 3 Schlüsselwörter, auf die er reagiert und macht die FAQ im Endeffekt durch. Und das ist schon quasi anders jetzt. Also gerade wenn wir reden über Kreativität und über Verwursten von Sachen, dann ist das schon was anderes, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Ja. Ich sehe übrigens auch genau darin eine gewisse Gefahr. Also wenn ich so einen stupiden Chatbot dann um irgendwas bitte und der mir seine blöden Antworten oder Nachfragen raushaut, dann weiß ich ganz genau, okay, das ist halt einfach ein Programm, das halt einfach eine gewisse Wissensbasis hat im Hintergrund und das läuft ab. Aber mit so einem Chat-GPT komme ich näher an den Punkt ran, dass ich das Gefühl habe, ich unterhalte mich nicht mehr vielleicht mit einer Maschine, sondern es könnte ein Mensch sein. Also die Information, die über so ein Chat-GPT erzeugt wird, lässt sich, finde ich, nicht mehr so einfach unterscheiden von der, die von einem Menschen kommen könnte. Also auch, wenn es um einen Aufsatz beispielsweise geht. Es sind ja so die Diskussionen jetzt gerade an den Schulen und so, wie geht man damit um? Schüler können sich halt einfach einen Aufsatz rauslassen über den Zweiten Weltkrieg.
Ja, oder wird auch von Scammern schon verwendet, die einfach quasi die API verwenden, um halt wirklich täuschend echt einen echten Menschen zu emulieren im Prinzip. Und dann quasi, dann skaliert es halt einfach richtig gut. Ja, dann hast du deine Opfer irgendwie angeschrieben und vielleicht hast du halt nur 1% Antwortrate, das interessiert dich aber nicht, wenn du einfach mehr Instanzen hochfeuern kannst und die halt automatisiert sich mit dem unterhalten und dir erzählen, ach, ja, was sie da für eine schlimme Krankheit haben und wie sie jetzt in diese ganz schlimme Situation gekommen sind. Und wenn du ihnen halt 500 Euro schickst, dann wird ihr Leben so viel besser. Und ne, also weißt du, was ich meine? Das ist auf jeden Fall eine Gefahr, würde ich sagen.
Absolut, ja. Hier kleiner Querverweis auf unsere Folge, die Scam heißt. Da haben wir das ausführlich besprochen. Und weißt du, was noch aus dem Hause OpenAI kommt, was dazu natürlich super hilfreich ist?
Nee.
Dem ChatGPT, das nennt sich Wally oder Wally. Ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht. Aber es ist zur Sprachsynthese dann da, ne? Also ich kann dann Bill Clinton oder Joe Biden oder wen auch immer, von dem ich irgendwelche Sprachschnipsel habe, eben Texte vorlesen lassen.
Ja.
Und es hört sich leider verdammt gut an. Ja, es ist echt super schwer zu erkennen als Mensch.
Also ich denke auch so die Abwehr von so Scams oder ich meine die Scammer, das wird schon einfach besser werden. Aber da müssen wir eh noch vielleicht noch mal ein bisschen ausholen und mehr dazu zu erzählen, ja. Ich finde auch quasi, wenn wir als Menschen ja irgendwie so Chatbots trainieren, da gibt es ja auch eine interessante Frage, die, naja, ich sag jetzt mal lose oder vielleicht gar nicht so lose mit Security irgendwie zusammenhängt und das ist eine soziale Frage. Also, weißt du, was der Unterschied zwischen GPT-3 und dem Chat-GPT ist? Also Chat-GPT?
Nee.
Also jetzt mal ganz platt gesprochen, ne? Also ChatGPT verwendet ja GPT-3 als Engine, aber der Unterschied ist, dass die halt im Endeffekt, ich sag jetzt mal, so einen Rassismusfilter eingebaut haben und einen Sexismusfilter und so, weil das Language Model selber, das kann das ja nicht unterscheiden. So, wenn du das jetzt fütterst mit, ja, ich sag jetzt mal, Twitter oder Fortune-Daten, ja? dann, ich meine, naja, also ist jetzt vielleicht, sind jetzt nicht immer ethisch die weltanschaulich offensten Meinungen, die da verkündet werden, ja. Und das Language Model ist ja komplett, ja, indiskriminierend in dem Sinne, dass es einfach alles, was es so aufsaugt, dann halt auch wieder repliziert. Also es gab ja auch diesen interessanten Fall, ich glaube, das war ein Chatbot von Microsoft, wo die sowas Ähnliches produziert haben und wo sich dann so 4chan-Trolle eben zusammengeschlossen haben und diesen Bot voll gespammt haben mit irgendwelchen rechtsradikalen Slogans, einfach nur, weil die das mega witzig fanden. Und dann war der Bot halt innerhalb von kürzester Zeit ein krasser Rassist und hat halt die schlimmsten Parolen rausgehauen, ja, sodass sie den abschalten mussten. Also ich weiß nicht mehr, ob die Details genau stimmen, aber so im Endeffekt war es. Und das ist natürlich schon auch spannend, ja, und zwar aus beiden Sichten. Also zum einen komplett ungefiltert, ja, so ein Bot zu trainieren, ist halt keine so gute Idee, weil da, ich sage jetzt mal, ist jetzt nicht das Beste, was die Menschheit zu bieten hat, unbedingt zu finden, ja. Aber zum anderen natürlich auch, ne, irgendwo, okay, gibt es eine Person und die baut, jetzt sage ich mal, eine Firewall ein. Und da gibt es sicher ganz viele Themen, bei denen wir uns alle einig sind, ja, ja, okay, ne, also Rassismus, Sexismus, bla bla bla, das geht alles einfach überhaupt nicht, ja, das muss man rausfiltern, aber ist schon interessant, wie weit geht das jetzt? Also wenn da jetzt jemand sitzt, der politisch eine Überzeugung hat, kann der dann auch sagen, ach nee, so Naturschutz und so, das finde ich irgendwie, geht mir alles zu weit, da will ich, dass der vielleicht das ein bisschen zurücknimmt, ja, nicht, dass er nicht sagt, er redet da grundsätzlich nicht drüber, aber dass er den Informationen einen Spin gibt, das könnte man ja schon machen und da muss man dann schon echt krass aufpassen, finde ich, wie Informationen einfach dargestellt werden, ja, also finde ich irgendwie einen interessanten Aspekt an der Sache.
Ich glaube, einen ähnlichen Fall gab es doch auch bei Bewerbungen Amazon, glaube ich, wo dann genau das Gleiche passiert ist. Also mit so einer Vorauswahl, mit so einem Vorfeld auf die ganzen Bewerbungen und wo man dann auch festgestellt hat, ja, das ist, der reagiert irgendwie rassistisch, ne? Also schließt dann gewisse Bewerbungen leider zu schnell aus. Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich meine, klar, das, was du dem Ding zum Fressen gibst, ja, das verdaut's und das repliziert's dann natürlich auch. Also die KI kann eben nicht beurteilen anhand von irgendwelchen moralischen Kriterien, die irgendwie drüber stehen, ob das jetzt eine gute Information ist oder eine schlechte Information, ganz genau.
Ja. Ja, es gab ja auch dieses interessante Phänomen, wo sie mal so ein KI-System trainiert haben, Fische oder die Rasse von Fischen zu erkennen. Erinnerst du dich daran? Weißt du, was das Beispiel ist? Also es war auch voll cool, die haben halt im Endeffekt Bilder aus dem Internet genommen und haben dann so ein KI-System darauf trainiert, dass es eben Fischrassen auf einem Bild erkennt. Und das Problem war dann, dass ganz viele von diesen Bildern offenbar halt von Anglern aufgenommen wurden, die den Fisch präsentieren und da waren eben die Hände von dem zu sehen. Und das System, das hatte eine extrem hohe Trefferrate, aber das hat halt nicht notwendigerweise den Fisch erkannt, sondern wenn da Hände dran waren, dann hat das halt als einen bestimmten Fischsorte irgendwie klassifiziert. Okay. Und das ist ja gar nicht offensichtlich erstmal mit so einem Trainingsdatensatz, ja, oder da muss man schon eine gewisse Vorauswahl vielleicht treffen oder so und dein System, das lernt irgendwas und das kriegt ja vielleicht auch unterschwellig Rassismus mit oder unterschwellig Sexismus, ja. Ich glaube, da kann sich niemand von uns freimachen, dass er sagt, ja, ich bin nie sexistisch, ich bin nie rassistisch, ja. Ich glaube, da muss man sich echt ganz ehrlich in den Spiegel schauen und sagen, ja klar gibt es die Situationen und vielleicht merke ich es noch nicht mal. Und das ist ja genau das Gefährliche, weil dieses ML-System das dann halt vielleicht einfach aufnimmt und einfach mitlernt und dann so repliziert.
Total. Also es ist wie bei uns Menschen im Prinzip, ne? Also wenn du ein Kind entsprechend groß siehst und die Informationen, die auf das Kind einprasseln, eben entsprechend so sind, dann lernt das Kind das auch, klar. Also die Frage wäre zum Beispiel, gibt es irgendwann unterschiedliche Chat-GPTs oder GPTs für unterschiedliche Gesellschaften? Also wer sagt denn, dass unsere freie westliche Welt dann irgendwie die Maßstäbe, die wir ansetzen, dass die dann in so einer Maschine dann eben genauso repliziert werden müssen wie in einem anderen Land, wo eben das nicht gilt und wo eben andere Maßstäbe gelten? Aber das sind riesengroße Fragen, ne? Das ist so. Oder die Frage ist natürlich, setzt man diesem ganzen Modell auch Grenzen und sagt, okay, da und da hört's auf. Also kümmere dich ums Erstellen von Quellcode für irgendeine tolle Software oder beschreib mir, ich weiß nicht, ganz objektiv, wie die Landschaft da draußen aussieht, wobei auch das schon schwierig ist dann, ja.
Also ich würde noch gar nicht mal quasi es so grob granular sehen, dass es vielleicht ein eigenes Chat-GPT für Nationalitäten gibt, sondern im Endeffekt, also meine ultimative Dystopie ist ja, dass jeder sein eigenes Chat-GPT hat, das einem eine Welt vorgaukelt, wie man sie selber hören will, das einem Entertainment generiert, das man einfach interessant findet und das einen komplett positiv bestätigt und einem erzählt, boah, Johannes, du bist so toll, boah, richtig gut gemacht alles und mir irgendwelche, keine Ahnung, 60-sekündigen TikTok-Videos erzeugt, kann man sich ja alles vorstellen, ja, und dass dieses Engagement mit kompletten Fake-Informationen einfach ganz deutlich zunimmt und die genau auf Individuen zugeschnitten sind. Also irgendwie finde ich das ein bisschen gruselig. Ich weiß nicht. Na, ja, keine Ahnung.
Ja. Dann können wir unsere GPTs können wir einfach mal tauschen und einfach mal gucken, was da passiert. Oder die miteinander reden lassen und schauen, welche Konflikte auftreten. Aber von wegen sich selber zu bestätigen, ich denke, das hast du in der Einleitung schon wunderbar gemacht.
Da war einiges an Eigenlob drinnen automatisiert. Ja. Wer sind denn jetzt die Experten, die wir einladen?
Die suchen wir noch. Sehr schön. Gut, das war unsere erste Folge in der zweiten Staffel. Hat Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Meldet euch gern bei uns. Wir haben schon einige Zuschriften bekommen, freuen uns total darüber, muss ich ehrlich sagen. Wir beantworten die natürlich auch gern so schnell wie möglich. Die Anzahl unserer Zuhörer steigt auch immer und es freut uns auch ganz arg. Also lasst uns eine Bewertung da, wie es euch gefallen hat. Meldet euch, wenn ihr Themenvorschläge habt und welche Erfahrungen ihr mit künstlichen Intelligenzen gemacht habt. Schönen Abend, Jonas.
Dir auch, Reinhold. Tschüss, ciao.
Ciao.